Willkommen zu diesem 233. Europe Calling. Heute in Zusammenarbeit mit der Europaabgeordneten Jutta Paulus und Andy Georgios von der Andy Georgios Consulting und Juttas Team. Und die zusammen haben diesen Abend heute die Idee für diesen Abend gehabt. Und da freue ich mich wirklich sehr drüber. Mein Name ist Maximilian Fries. Ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf wie immer heute Abend moderieren. Ganz besonders begrüße ich unsere heutigen Diskussionsgäste, die ihr hier schon seht und die ich gleich dann genauer vorstelle, wenn sie dran sind. Und bevor es losgeht, noch ein paar kurze Hausmitteilungen. Wir werden heute einen Mix aus Deutsch und Englisch sprechen, wie so oft. Solltet ihr dabei Unterstützung brauchen, haben wir eine wunderbare oder haben wir zwei wunderbare Dolmetscherinnen im Hintergrund. Danke euch schon mal. Und dann klickt ihr auf den kleinen Globus im Control Panel oder auf einem mobilen Gerät unter Mehr und da könnt ihr die Dolmetschungssprache auswählen. I'm just repeating this in English, does not need to be dolmetscht then. Welcome to this 233rd episode of Europe Calling. I'm just explaining how the interpretation function works because we speak a mix of English and German. So if you need help with that, we have two beautiful interpreters in the background that do that for you. You can choose it in the control panel under the little globe, and then you will just hear the one language you want to listen to, and you can also use subtitles if you want in any other languages, essentially. Right. And so, of course, and then I'm switching back to German. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Dazu nutzen wir Slido. Link dazu kommt gleich in den Chat. Wir haben 1200 Anmeldungen. Bitte bewertet da die Fragen mit einem Like der anderen und stellt eure Fragen. Dann nehmen wir die Fragen dran, die die meisten Likes bekommen haben. Genau. Und wie immer bei Europe Calling wird es aufgezeichnet heute und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt, dass noch viele mehr Menschen dabei sein können. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Und das war's auch schon mit den Hausmitteilungen heute. Ich übergebe direkt an Jutta Paulus, die uns einmal ganz kurz die Basics überklären wird. Danach folgen George, Sharon und Justin. Und Jutta schließt dann die Talks mit einer politischen Bewertung nochmal ab. Dann haben wir Zeit für eure Fragen. Heute kurz, knapp, aber richtig gut. Ich freue mich total, dass es zustande kommt. Jutta, schön, dass wir das wieder zusammen machen und du hast das Wort. Noch hören wir dich nicht?
Ja, jetzt aber. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung und ich freue mich auch sehr. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir was zusammen machen und an alle, die das noch nicht wissen, Europe Calling ist überhaupt eine der geilsten Plattformen für politische Videos, politische Diskussionen online über Europapolitik im weitesten Sinne. Damit vorweg kommen wir zu einem sehr, sehr unterschätzten Thema, nämlich Methan. Methan ist das zweitwichtigste Treibhausgas nach CO2, obviously, logischerweise. Und Methan ist die ganze Zeit so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Ich habe seinerzeit, als die Methanstrategie der Europäischen Kommission im Jahre 2020 vorgestellt wurde, mal nachgeforscht. Es gab sogar schon in den 90er Jahren eine, aber tatsächlich hat sich nicht viel getan. Was muss man zu Methan wissen? Es ist sehr viel stärker wirksam als CO2. Also das Molekül per se ungefähr 180 mal so stark wirksam wie CO2. Es hat aber eine kürzere Lebensdauer in der Atmosphäre. Es wird in der Atmosphäre durch Hydroxylradikale, das muss man jetzt nicht so genau verstehen, egal, jedenfalls abgebaut zu CO2. Das heißt, wie stark Methan im Vergleich zu CO2 wirkt, berechnet sich danach, welchen Zeitraum gucke ich dann an. Gucke ich den Augenblick an, ist es, wie gesagt, ungefähr 200 mal so stark. Gucke ich über einen Zeitraum von 20 Jahren, ist es circa 80 mal so stark, weil nach ungefähr 12 Jahren Halbwertszeit zerfällt es zu CO2. Gucke ich auf einen 100-Jahres-Zeitraum, ist es dann plötzlich nur noch 30 mal so stark, weil eben die meiste Zeit dieser 100 Jahre ist das Methan ja schon CO2 gewesen. Das heißt, Methan ist ein sogenannter Short-Term Climate Forcer, also ein kurzlebiges Treibhausgas. Und das wiederum bedeutet, wenn wir bei Methan jetzt in die Reduktion kommen, im Moment steigt das noch an, steigt an, steigt an, steigt an, seit Jahrzehnten, dann kauft uns das Zeit, die wir insbesondere brauchen, um die schwer zu dekarbonisierenden Sektoren, Schifffahrt, Luftfahrt, Schwerindustrie, CO2-neutral zu kriegen. Wir haben jetzt also die Aufgabe vor uns, die Methanemissionen runterzukriegen. Am einfachsten und schnellsten geht das im Energiesektor. Methan wird bei der Ölförderung, bei der Gasförderung als Begleitgas frei. Wenn man es gut macht, fängt man es auf, steckt es in der Pipeline? Oder steckt es als Co-Firing praktisch geführt, ist der Zuluft zu, wenn man irgendwo ein fossiles Kraftwerk stehen hat? Wenn es schlecht läuft, wird es abgefackelt. Kennt ihr bestimmt alle diese Fackeln, ne, oben an den Türmen, hat bestimmt jeder schon mal gesehen in Nachrichten. Oder es wird sogar abgelassen. Und wie gesagt, wenn es abgelassen wird, sehr schlecht, weil sehr stark wirksames Treibhausgas. Also hat sich die EU-Kommission gedacht, naja, Methan ist ein Riesenproblem im Landwirtschaftssektor, ein Riesenproblem im Abfallsektor, aber im Energiesektor, da können wir echt was machen. Diese Methanverordnung habe ich federführend mitverhandelt im letzten Mandat, stellt sehr genaue Regeln auf, regelmäßig messen, nichts mehr abfackeln, außer es geht nicht anders, Notfallsituation und so weiter, nichts mehr ablassen, regelmäßig überprüfen, sind alle Pipelines dicht, sind alle Ventile dicht und so weiter. Und damit kann man ungefähr 3/4 bis 4/5 der Methanemissionen im Energiesektor wirklich komplett vermeiden. Und das Beste an dieser Verordnung ist, sie gilt nicht nur innerhalb Europas, sondern wird Zug um Zug auch auf die Importe ausgedehnt. Sprich, wenn ich ein beispielsweise Ölproduzent oder Gasproduzent in, sagen wir mal, den USA bin, muss ich mich entweder an diese Regeln zum Messen und Berichten und so weiter halten oder ich zahle sowas wie ein Strafzoll. Ja, und da sind wir jetzt natürlich an einem kritischen Punkt, weil das gefällt der derzeitigen US-Regierung überhaupt nicht. Die vorige US-Regierung wollte auch was machen in puncto Methan. Die jetzige will das nicht. Die hat also alles wieder aufgehoben und versucht jetzt die EU unter Druck zu setzen. Hey, ihr habt da so eine blöde Methanverordnung, die hebt ihr mal am besten wieder auf. Naja, und damit können wir natürlich unsere Klimaziele in der Pfeife rauchen und deswegen kämpfen wir dagegen, so gut es geht, so laut es geht und auch mit Blick auf, das ist jetzt die elegante Überleitung, auf das, was bedeutet es denn eigentlich für die Menschen vor Ort? Was bedeutet es für die Menschen, die in den Gebieten leben, in denen Öl und Gas gefördert wird, wo Methan frei wird, was nicht nur ein hochwirksames Klimagas ist, sondern was eben auch ein bodennaher Schadstoff ist, sprich, was durch Reaktionen mit anderen Schadstoffen dazu beiträgt, dass die Luft dort unfassbar schlecht ist. Und das ist auch was, was wir, selbst wenn es uns persönlich nicht betrifft, aus meiner Sicht im Blick haben sollten. Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir unterlassen.
Ganz herzlichen Dank, liebe Jutta, für diese Einführung. Und wir gehen direkt weiter zu unserem zweiten Speaker, zu George Tiwosch von der CEO von MIQ, einem der weltweit führenden gemeinnützigen Unternehmen für die Zertifizierung von Methanemissionen, der uns jetzt einfach noch ein Stück tiefer reinnimmt in das, was da wirklich passiert bei der Gas- und Ölförderung, bevor wir dann zu Sharon und zu Justin kommen, die uns dann wirklich mit nach Texas, mit in die USA nehmen. Also dann erstmal George.
Thank you very much. I've been listening to this in
Ja, vielen
German,
Dank. Ich habe jetzt gerade auf
so my apologies
Deutsch
if you hear
zugehört, aber mein Deutsch
that. I'm
ist
going to
leider
switch
nicht
over
so gut,
to
deswegen werde ich meinen
German,
Vortrag
if you
auf
don't mind.
Englisch halten, wenn das in
I
Ordnung
don't want to
ist.
determine the Dutch,
Verstehe aber
but
durchaus so ein bisschen
not
Deutsch,
bad
weil
at
ich ja
that.
Niederländer bin, aber nicht so gut, dass es jetzt
Thank you very much
ausreichen würde.
for inviting me
Ja,
to
vielen
this
Dank für die
webinar.
Einladung zu diesem Webinar.
Intro, as I understood from Jutta,
Bei der Einführung von
is
Jutta
obviously
wurde ja schon
the
gesagt, dass
greenhouse
Methan ein ganz
gas emission
vernachlässigtes
in
Treibhausgas und die
the
Rolle von Methan
climate and
vernachlässigt
green
wird in der
policy
Klimakrise.
in 2020
Und da, deswegen war das auch ein Grund, warum wir mit
MIQ. So
2020
here, given this
angefangen haben, für
introduction
Methan das MIQ zu gründen.
MIQ and what you
Dazu
do
ein paar Details: Wer sind wir und was machen wir? Wie sieht unser
potentially going to US
Ökosystem aus
MIQ.
und wie wollen wir
I'll
Methan
push this on
bekämpfen?
to continue to share. Can you confirm, Maximilian, this is all now good?
Könnt ihr meine Folien sehen?
Yeah, it's great.
Okay, great.
Okay, sehr gut.
First of all, MIQ is a
Also
global
MIQ
cause.
ist eine globale Organisation, eine gemeinnützige Organisation, die 2020 gegründet wurde. Und damals war Methan wirklich noch kein großes Thema. Wenige wussten wirklich, was Methan eigentlich für ein Problem ist, was das Potenzial für die Erderwärmung von Methan ist. Aber es ist ein großes Problem. Und wir sind als philanthropische Organisation gegründet. Unsere GründerInnen sind Philanthropen, die eben sich mit diesem Problem auseinandersetzen wollten. Und über die EU-Methanverordnung sprechen wir noch. Es gibt aber auch andere, unter anderem Unternehmen, die sich dafür einsetzen.
Organisation und es gibt andere Zertifizierungen und Zertifikate. Und das wollten wir so ein bisschen zusammenbringen, um das auch auf globaler Basis umsetzen. Es gibt eine Zahl, die immer genannt wird, die das auch ganz gut demonstriert, was bei Methan das Problem ist. Man muss es immer in Relation setzen zu anderen Sachen. Wenn man sich die Methanemissionen von der Öl- und Gasförderung anschaut, also nur Öl- und Gasförderung, was da an Methan ausgestoßen wird von jeder Stufe in dieser Kette entlang, wenn man das dann multipliziert über 20 Jahre, dann sind die Methanemissionen gleichwertig zu jedem Auto und LKW auf der Straße weltweit. Und das sind über 1 Milliarde aktuell. Oder auch 7-mal alle Luftlinien, also alle Flüge, die fliegen. Und das macht ganz klar, dass es praktisch unmöglich ist oder viel zu lange dauern würde, alle Autos abzuschaffen oder alle Fluglinien. Aber was spannend ist, ist, dass Methan durchaus schneller bekämpft werden kann in diesem Bereich, also Öl und Gas, mit Technologien, die wir schon haben. Wir werden gleich darüber reden, warum das bisher noch nicht passiert ist, aber es ist auch nicht ganz einfach. Und deswegen wird auch es spannend sein, von Sharon zu hören, weil eben die Messung, die Erkennung auch schwierig ist. Es gibt schon Fortschritt, der gemacht wurde. Wir zertifizieren jetzt Gas seit 2021. Wir zertifizieren aktiv 240 Milliarden Kubikmeter pro Jahr, etwa halb über die Hälfte der Importe nach Europa. Und für die nächsten Jahre ist unser Ziel, den gesamten Markt, also den Rest des Marktes auch zu zertifizieren. Damit wir eben die Transparenz haben, damit wir die Glaubwürdigkeit haben, damit wir nachweisen können, dass durch die Methanemissionen reduziert werden. In der New York Times gab es gerade einen spannenden Artikel von Karl Popp übrigens dazu. Und in diesem Jahr geht es eben um die Reduzierung der Methanemissionen. Es dauert leider etwas länger als erhofft. Wie funktioniert die Zertifizierung? Da gibt es verschiedene Ansätze. Das ist relativ komplex, dieses Programm, weil ja auch Methan komplex ist. Da gibt es keine Einheitslösung, keine eine Technologie. Sind es die Satelliten oder die Laser, die Kameras? Meistens braucht man eine Vielzahl von Technologien, die gemeinsam arbeiten und auch man muss sich die Unternehmen anschauen, wie die vorgehen und das überprüfen. Das ist eigentlich ähnlich wie auch andere Zertifizierungsprogramme vom Aufbau her. Wir haben ein Notensystem von A bis F, ganz ähnlich wie zum Beispiel, wenn man sich einen Kühlschrank kauft oder eine Waschmaschine, da will man ja auch wissen, wie die von der Energieeffizienz her abschneidet. Das gibt es in Deutschland ja auch. Der TÜV zum Beispiel hat auch so ein System, das ist relativ ähnlich. Also haben wir hier diese Standards. Und dann haben wir externe Auditoren, die verwenden diese Standards, um die Performance zu bewerten. In dem Fall hier die Performance von LNG-Herstellern, Erzeugern oder anderen in dieser Kette. Das Ziel ist einfach, einen transparenten Standard zu haben und das auch auf der Webseite veröffentlichen. Wie das genau abläuft, ist auch auf unserer Webseite zu finden. Was bei diesen Standards wichtig ist, sind die Unternehmenspraktiken. Die kriegen also bessere Noten, wenn sie schneller oder besser mit Methan umgehen, unter anderem auch mit Methanleckagen. Da wird das zum Beispiel mit der Führungsebene besprochen, wie wird damit umgegangen, gibt es da Maßnahmen für, etc. Es geht ja um die Anlagen des Unternehmens. Wir bewerten das Unternehmen als Ganzes. Und dann haben wir am Ende eine Note von A bis F, die dabei rauskommt. Das ist unser System und wir glauben, damit kann man das gut abbilden als wirksames Werkzeug, auch für das Einhalten von Verordnungen. Angefangen hat das auf freiwilliger Basis. Das gibt es ja auch häufiger, freiwillige Standards. zum Beispiel auch bei grünem Strom oder bei Biogas. Da gibt es ganz ähnliche Systeme und da haben wir uns auch von inspirieren lassen von diesen Branchen und haben das auf Gas angewendet. Da lässt sich viel anwenden, viele Best Practices. Da kann man viel von
Zusammenfassend kann man also sagen, dass Methan wirklich eine niedrig hängende Frucht ist, um es so zu sagen, wenn man bei dem Klimawandel etwas entgegensetzen möchte. Methan steht für ca. 10% aller weltweiten Emissionen und oft höre ich es von Personen in meinem Umfeld. Was ist denn mit Flügen? Naja, Flüge machen ungefähr 2,5% aus. Aber das müssen wir auch angehen. Aber Methan ist etwas, das wir jetzt in diesem Jahrzehnt angehen können. Und es gibt kostengünstige, moderne Technologien, um das zu tun. Und wie gesagt, das kauft uns Zeit, um den Rest der Branche zu verändern und dann die komplette Energiewende zu vollziehen. Natürlich könnte man sich fragen, warum hat das denn noch niemand gemacht? Warum ist es noch nicht passiert? Nun, es dauerte einfach viele, viele Jahre festzustellen, dass Methan ein Problem ist. Und dann geht es jetzt um die systematische Verantwortlichkeit und Rechenschaft. Und an der Stelle sind Verordnungen wie zum Beispiel die EU-Methan-Verordnung wahnsinnig wichtig bei der systematischen Untersuchung und der Systematisierung des weltweiten Methan-Konzepts und der Emissionen. So, damit zurück zu Maximilian. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Und du hast genau das Stichwort gebracht. Wie findet man raus oder wie beschafft man Bewusstsein dafür, wie viel Methan da frei wird und wie schafft man auch Accountability, also Verantwortlichkeit. Und das sind, glaube ich, zwei Sachen, über die Sharon und Justin uns jetzt erzählen. Ich bin ein bisschen auf eurer Webseite hängen geblieben bei der Vorbereitung, weil das wirklich, wirklich total spannend ist. Sharon Wilson und Justin Mikulka sind von Oilfield Witness, einer der führenden Organisationen zur Dokumentation und Aufdeckung der tatsächlichen Methanemissionen. Ihr werdet gleich dann sehen, wie, insbesondere der US-amerikanischen Öl- und Gasindustrie. Und sie machen diese wirklich wichtige Arbeit unter oft sehr widrigen Umständen und auch nicht ohne persönliche Gefährdung, wie ich gelesen habe. Deswegen schön, dass ihr da seid und danke, dass ihr euch dafür einsetzt. Und jetzt sind wir sehr gespannt, was ihr uns berichtet. Sharon and Justin, I think Sharon, du fängst wahrscheinlich an.
Ja, fantastisch. Ich schaue mal, ob ich meinen Bildschirm problemlos teilen kann. Das sieht gut aus. Ja, ich hoffe, jeder sieht meine Folien. Ja, sieht gut aus. Danke. Das heißt, ich muss hier relativ schnell durchgehen, weil ich nicht viel Zeit habe. Also sauberes Erdgas, das ist der größte Betrug in der Geschichte. Und warum kommt man damit davon? Naja, weil es unsichtbar ist. Wir benutzen eine optische Bildgebung, ein Teledyne FLIR G620. Damit werden die Emissionen in Echtzeit aufgezeichnet. Hier ein Werk von Chevron. Man sieht eigentlich erstmal nur die Fackel an sich, aber erst wenn man durch die OGI-Linse schaut, sieht man, was da tatsächlich ausgestoßen wird. Diese Linse, die OGI-Linse, man sieht das hier an dem Regenbogen, die bewegt sich im mittleren Segment, wo die meisten Gase anzusiedeln sind. Sie absorbieren Infrarotstrahlung und dann, oder beziehungsweise sie absorbieren Infrarot und sind dann auf diesem Spektrum zu sehen. Jedes einzelne Molekül von LNG beginnt mit einem Loch im Boden. Zwischen diesen grünen Linien sieht man alle verschiedenen Stufen, die erforderlich sind, um das Gas bis in die Wohnräume und in die Kraftwerke zu bringen. Das eine ist Downstream, von der Förderung bis ins Haus. Das andere ist Upstream. Und hier denke ich, das ist der Bereich, da können Zertifizierungen und Organisationen wie MIQ ansetzen und wirklich etwas bewegen. Öle, flüssige Kraftstoffe, Benzin und Wasserstoffsulfid, tödlich, die kommen alle hier in diesem Kasten zusammen. Außerhalb der grünen Linien haben wir Öl. Der Sektor kann kein Öl und Gas produzieren ohne Methan. Das ist einfach Physik. Die in den Tanks werden flüssige Stoffe gespeichert, aber das Gas baut Druck auf und es muss irgendwohin abgelassen werden, damit die Maschinen und die Tanks nicht explodieren. Hier oben ist ein Druckausgleichsventil und hier auf dem Bild sieht man, dass das Druckausgleichsventil eben den Druck ablässt. Hier greift die Physik wie bei jeder Infrastruktur im Öl- und Gasbereich. Und in der ganzen Infrastruktur dieser Branche findet das Anwendung. Ja, jetzt das illegale Abfackeln, da hattest du ja nachgefragt, das sind Daten, die sie selbst berichten. Aber in der gesamten Branche werden, seit dieses Programm 2011 angefangen hat, die Emissionen viel zu niedrig angegeben. Fugitive hier an der Stelle bedeutet Leckagen. Das Problem sind nicht die Leckagen, die aus Versehen auftreten oder die einfach vorkommen, sondern die Branche betreibt systematisches Greenwashing und hier wird systematisch Methan abgeblasen, ohne dass es tatsächlich Lecks gibt, sondern das sind beabsichtigte Abfackelungen oder der Druckausgleich eben, der Methan in die Atmosphäre ausstößt. Das sind Technologien, die, von denen hat man schon gehört, das Gas eigentlich aufnehmen sollten. Die Dämpfe sollten erfasst werden, sollten wieder aufgenommen werden. Das findet aber nicht statt. Es geht einfach in die Atmosphäre. Aber auch für das Abfackeln, da versagt oft die Technologie, zur Anwendung kommt. Das heißt, das Entdecken von Leckagen und die Reparaturen sind dringend vonnöten. Hier sind Aufnahmen, da wussten wir schon, dass abgefackelt wird. Das sind vier von zahlreichen. Wir haben vier Stück in unter 2 Stunden entdeckt. Das heißt, in manchen Fällen greift die Technologie, in anderen nicht. Eine dieser Fackeln, die gibt es erst seit wenigen Monaten, die ist ganz modern. Da könnte man die neueste Technologie zum Einsatz bringen, aber Methan geht in die Atmosphäre. Ja, in der Öl- und Gasbranche gibt es wahnsinnig viele Emissionen, das wissen wir alle. Was ist mit den Produktionsstätten? Hier haben wir BP-Werke besucht. Das sind beides Anlagen, wo der Dampf eigentlich wieder aufgenommen werden sollte, aber die Technologie versagt. Der flüssige Stoff und die Gase, die werden übertragen an ein zentrales Verteilzentrum von BP. Das gucken wir uns jetzt an. Auf den nächsten 2 Folien sehen wir Videos. Das ist eine Produktionsstätte, die mittelgroß ist, die noch nicht zertifiziert wäre. Aber hier kommt das Gas aus zertifizierten BP-Erzeugungsstätten an. Was wir hier sehen, sind zertifizierte Gasübertragungen. Und Methan geht in die Atmosphäre, erhitzt den Planeten, geht in die Ozonschicht und beeinträchtigt die Gesundheit der Menschen, die im Umfeld leben. Hier ein weiteres Bild. Das ist die gleiche Anlage. Und die gesamte Technologie, die gesamte Ausrüstung scheint an dieser Stelle zu versagen. Hier ist das zertifizierte Gas von MIQ zertifiziert. Das würde an der Stelle in ein Rohrsystem gehen, in eine Pipeline. Das heißt, Europa wäre überhaupt nicht in der Lage, zu beurteilen, ob das, was wir sehen, wirklich alles zertifiziertes Gas ist. Ja, für Methan kann man folgende Berechnungen anstellen. 1993 begann das EPA Natural Gas Star Programm. Das war das erste für Erdgas. Es gab mehrere Zertifizierungsprogramme über die ganzen Jahre hinweg. 1996 bin ich nach Barnett Shale gezogen, in das Gebiet Barnett Shale. Und dort habe ich mich mit Schiefergas das erste Mal befasst. An der Stelle oder zu der Zeit gab es viele Beschwerden über Gerüche und Menschen, die erkrankt sind aufgrund dieser Gerüche. Da begann die Schiefergasförderung, das Fracking. Dann gab es Versprechungen hinsichtlich der Technologie und die werden bis heute gemacht. Technologie, Modernisierung, aber bis heute versagt die Technologie. Ungefähr hier kam Bob Haworth das erste Mal an die Öffentlichkeit mit seiner Studie und machte aufmerksam auf die Gesundheitsprobleme, die durch Methan entstehen. 2016, Obama, da gab es die ersten Satelliten, die in der gesamten Branche die Methanemissionen Methan messen sollten. Dann gab es die Gesetze und Erlasse von Joe Biden. Und über diese gesamte Zeitspanne hinweg haben wir bei Anhörungen gesprochen. Wir haben Demonstrationen besucht und mitgemacht. Und wir haben uns die Versprechungen angehört, die die Technologiebranche macht. Die Öl- und Gasregulierungen gehen immer weiter. Es gab immer mehr Versuche über Satelliten, die Methanemissionen zu messen, aber es gab keine Anstrengungen, sie zu stoppen, sie zu unterbinden. Es gab Regulatorik und hätte diese Regulatorik gegriffen, würde diese Kurve jetzt abflachen. Aber all das sind nur Verzögerungstaktiken. Dann haben wir hier eine Tabelle, die Genehmigungen für neue Bohrlöcher und Genehmigungen von oder beziehungsweise Fertigstellung von neuen Bohrlöchern. Und all diese Genehmigungen wurden für Öl- und Gasanlagen erteilt. Diese Genehmigungen machen es legal, dass diese Firmen tonnenweise Emissionen ausstoßen. Jedes Jahr 10, 25, 100.000 Tonnen pro Jahr pro Anlage. Jedes Bohrloch erfordert Infrastruktur, so wie die, die ich eben in den Videos gezeigt habe. Das heißt, es werden im Grunde Genehmigungen zur Verschmutzung erteilt. Und wenn wir jetzt so weitermachen, weiter Methan ausstoßen, immer mehr Methan, wie werden wir es jemals schaffen, diese Kurve zu senken? Denn Öl und Gas kann man nicht ohne Umweltverschmutzung produzieren. Was wäre denn, wenn wir sagen, stopp? Was wäre denn, wenn wir sagen, keine weiteren Methanemissionen? Denn Methan bleibt für 10, 12 Jahre bestehen. Das heißt, wenn wir kein zusätzliches mehr in die Luft ausstoßen, dann würde diese Kurve sich verändern. Ich habe leider keine weitere Zeit, um noch tiefer einzusteigen in das, was wir tun. Hier ist eine LNG-Anlage. Die ganzen Videos sind auf unserer Website für alle, die sich dafür interessieren. Die LNG-Anlagen, die Verflüssigungen, die GOI, die Kraftwerke gefilmt mit einer GOI und man kann sich auch Gedanken über die Troposphäre machen. Eine ganz, ganz wichtige blaue Linie, die man hier sieht. Und die gesamten Emissionen, wenn Sie sich dieses Video hier anschauen, dann sieht man die Emissionen über alle Stufen hinweg, alle Stufen der Produktion und der Transportkette. Und denken Sie nur an die Millionen Anlagen, die es gibt weltweit. Und all diese Emissionen sammeln sich genau hier. Ganz herzlichen Dank.
Thank you, Sharon. This was
ganz herzlichen
really
Dank, Sharon. Das war richtig klasse. Was für eine tolle Arbeit ihr da leistet, was für wichtige Informationen. Ich poste im Chat gleich nochmal den Link zu dem Video hier. Und wir haben auch ganz viele Fragen aus dem Publikum, gerade zu dem letzten Vergleich, den du da gezeigt hast, auch mit Kohle und LNG. Das machen wir dann in der Frage-Antwort-Runde. Und jetzt hören wir erstmal von Justin, auch von Oilfield Witness, für den zweiten Teil der Geschichte. Justin, ich teile deine Folien für dich. Kleinen Moment. Schön, dass du da bist. Ja, danke, Max. Hallo an alle. Ich will kurz etwas dazu sagen, wie die Realität aussieht, wenn wir Methan unabhängig messen an den Förderungsstätten in den USA. Das hat Sharon ja schon gezeigt. Wie sieht das mit den Zahlen aus? Es gibt ja EU-Ziele für importiertes Methan und LNG. Und wie sieht eigentlich die Realität aus? Ja, leider ist es so, dass die Branche schon lange die Öffentlichkeit irreführt beim Thema Methan. Wir wissen das inzwischen, weil wir jetzt Werkzeuge haben, Satelliten. Wir können aus der Luft beobachten, wie die Realität aussieht und das so demonstrieren bei Öl, Gas und übrigens auch bei der Kohle. Wichtig ist also, wenn wir wirklich eine Politik wollen, Maßnahmen wollen, um Methan zu begrenzen und zu reduzieren, können wir uns nicht darauf verlassen, was die Industrie uns verspricht, sondern wir müssen wissenschaftliche Methoden zur Überwachung einsetzen. Hier sehen wir ein Bild von einer Studie, die letztes Jahr herausgekommen ist. Das sind die Emissionen bei Methan über 3 Jahre, gemessen mit verschiedenen Satelliten und anderen Quellen. Und wir haben hier die 3 größten Emittoren der Welt. In den Top 10 sind nur 2 Ölfelder. In Sudan, die Feuchtgebiete sind auch große Quellen. Kohle ist auch viel. Wir sehen viele blaue Punkte im Bereich Texas in den USA. Warum die USA so viel mehr blaue Punkte haben als der Rest der Welt, ist, dass wir Fracking einsetzen. Also unkonventionelle Förderung, wo der Rest der Welt hauptsächlich auf konventionelle Methoden der Förderung zurückgreift. Und das Fracking-Gas hat höhere Methanemissionen als konventionelle Methoden. In dieser Studie ist das Permische Becken aufgeteilt worden. Aber zusammengerechnet ist das Permische Becken die größte Quelle für Methanemissionen der Welt. Wie sieht das in Zahlen gesprochen aus? Wir haben Daten zum Methan von den Satelliten, die stammen von letztem Jahr. Das kann man wahrscheinlich nicht so gut sehen auf der Folie, weil es zu klein ist, aber die blauen Balken, die großen blauen Balken stehen für die Satellitendaten, also die tatsächlichen Messungen von Methanemissionen. Die beiden links sind aus dem Permischen Becken zu 2 verschiedenen Zeitpunkten. Die lila Balken sind die Angaben der Industrie. Und das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Wenn wir unabhängig verifizieren, dann stellen wir fest, dass die tatsächlichen Emissionen viel höher sind als das, was die Industrie selber angibt. Von diesen Satellitendaten zum Methan ausgehend, wenn wir uns dann die EU-Ziele anschauen, dann ist das Ziel 0,2% für importiertes Gas. Was die Satellitendaten zeigen, ist, dass im Permischen Becken die Emissionen bei 1,8 bis 2,9% lagen. Selbst bei dem unteren Bereich ist es 9-mal so viel, wie das EU-Ziel eigentlich ist. In manchen Gebieten der USA sind die Emissionen geringer. Haynesville zum Beispiel, da gibt es Ölfelder. Es ist immer noch deutlich höher als das EU-Ziel. Aber diese Satellitenzahlen dort sind sogar niedriger als die Schätzungen. Das ist also sogar relativ konservativ hier, aber immer noch viel höher als die EU-Ziele. Südkorea, das ist gerade vor ein paar Wochen rausgekommen, diese Daten, die wollen auch einen Standard, eine Verordnung etablieren mit einem Emissionsziel. Das ist, was aktuell importiert wird nach Korea, aus den USA, Russland, Katar, Australien. Und die grünen Balken zeigen die Methanintensität. Hier ist natürlich die USA klar führend, aber die gelben Punkte, beziehungsweise grün sind die Volumen und die Punkte sind die Intensität. Also ist die USA hier am stärksten mit dem Volumen vertreten, aber auch mit der Intensität. Und das ist ein Vielfaches von dem, was eigentlich das Ziel ist. Nächste Folie. In den USA werden die Regulierungen inzwischen zurückgefahren. Beim Thema Methan, gerade in den letzten Wochen, ist wieder ein Gesetz verabschiedet worden, Das hat sich schon wieder alles um Jahre verzögert, was an Fortschritt gemacht wurde. Es gibt keine Fördermittel mehr dafür. Es gibt keine Fördermittel dafür zur Bekämpfung von Treibhausgasen. Alles, was irgendwie helfen würde, insbesondere bei der Verifizierung und der Messung von Emissionen. Da gibt es absolut keine Gelder mehr für. Gleichzeitig sind die Ölpreise so, dass es für die Ölindustrie in den USA schwierig wird, Geld zu verdienen. Das heißt, die Verordnungen werden immer weniger streng, immer schwächer. Und die Bekämpfung von Methan hat auch einfach nicht mehr die Fördermittel. Die Realität sieht so aus, dass wir nicht mal in die Nähe unserer Ziele kommen. Die Ziele der USA und der EU sind natürlich drastisch unterschiedlich. In den USA ist es aktuell so, dass es naiv wäre zu denken, wir würden Methan radikal reduzieren, wo wir stattdessen ganz im Gegenteil die Vorschriften für die Industrie aufweichen. Und wir haben auch noch geringe Ölpreise. Wir sind also in einer Methan-Notlage. Und Ziel ist eigentlich, die Emissionen bis 2030 um 75% zu reduzieren. Und da läuft uns jetzt einfach die Zeit weg. Leider macht die USA gerade genau das Gegenteil. Sie führt Maßnahmen ein, die die Methanemissionen eher noch fördern. So sieht die Realität leider aus. So sieht es aus. Wir haben eine Notlage bei Methan. Die Emissionen werden immer stärker und immer schneller stärker. Danke. Ich glaube, da war meine erste Reaktion, das ist übel. Ich habe ja schon viele Daten gesehen, aber das war richtig, richtig eindeutig. Auch das, was die Unternehmen sagen und was die Realität sagt, richtig, richtig schlimm. Jetzt geht es nochmal zurück zu Jutta für ein paar Einblicke in die europäische Ebene. Aber davor möchte ich noch kurz nochmal zu Sharon und Justin zurückgehen, weil ihr ja auch angesprochen habt, was das für die Menschen vor Ort bedeutet, wie die davon beeinträchtigt sind, die Menschen, die dort in diesem Becken leben. Wie fühlt sich das an? Was bedeutet es für die Menschen, die dort in diesen Gebieten leben? Ja, ich habe da gelebt, wo alles angefangen hat. Ich war da direkt in der Nachbarschaft und mein Wasser ist schwarz geworden. Ich hatte selber einen Brunnen. Der Brunnen hat schwarzes Wasser gefördert. Der Boden ist braun geworden. Der Geruch war unerträglich. Man kann das im Prinzip nicht erklären, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Man hat das Gefühl, man kriegt keine Luft mehr. Man erstickt. Das Problem mit diesen Gerüchen ist, dass das ganz viele verschiedene Gase sind, die zusammen mit dem Methan ausgestoßen werden. Und die sind krebserregend, die verursachen neurologische Probleme, die verursachen schwerwiegende Gesundheitsprobleme. Und die Konsequenz ist, dass die Menschen dort vor Ort ganz stark unter Allergien leiden oder was sie glauben, was Allergien sind, was aber tatsächlich zu Allergien oder Unverträglichkeiten auf Kohlenwasserstoff und Gas ist. Sie haben eben diese Exposition zu diesen tödlichen Gasen und diese flüchtigen organischen Verbindungen lassen auch Ozon entstehen. Also Methan führt auch zur Entstehung von Ozon. Dort in dieser Nähe von diesen Anlagen und Förderstellen zu leben, ist wirklich furchtbar.
Thank you. Oh my.
Danke. Ja.
Quite hard to respond to that, but yeah,
ja, weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll. Aber die Bilder haben ja für sich gesprochen und auch auf eurer Webseite gibt es jede Menge Bilder, die das zeigen. Und ja, die Gerüche, ja, der Geruchssinn ist natürlich einer unserer stärksten Sinnesorgane, ganz wichtig. Und wenn man was Unangenehmes riecht, ja, weiß nicht, ob man sich das dann vorstellen kann, wie das sein muss, sowas zu erleben. So, jetzt holen wir mal wieder Jutta mit rein. Und Jutta, sag doch mal bitte noch etwas dazu, was Europa machen kann und was wir jetzt als BürgerInnen in Europa machen können. Du als Politikerin, eine der wichtigen oder der Fragen, die die meisten Abos bekommen hat, auf Slido gebe ich jetzt schon mal die deutsche Wirtschafts- und Energieministerin plant, das Methanproblem zu verschärfen, indem Gaskraftwerke ausgebaut werden sollen in Deutschland, auch in Europa, auch im Gebäude, im Bausektor. Ist der Ersatz von Gasheizungen durch Wärmepumpen keinesfalls sicher? Wie kann dieser Kurs verhindert werden? Jutta. Ja, gute Frage. Meine politische Fraktion ist ja nicht mehr Teil der deutschen Regierung, sonst würde das aktuell anders aussehen. Die neue Ministerin für Energie und Wirtschaft ist ja frühere Geschäftsführerin eines Gasunternehmens. Von daher wundert es nicht, dass sie sich hierfür einsetzt, sogar bei der Pressekonferenz, als sie Fragen dazu bekommen hat, zu den Maßnahmen der Regierung bzw. zu den Versprechungen der Regierung, die ja eigentlich die Stromsteuer reduzieren wollten, was sie jetzt ja nicht machen. Nur für die Industrie, nicht für die BürgerInnen. Und da hat die Ministerin gesagt, ja, aber wir machen es ja schon den BürgerInnen einfacher, weil wir ja die Steuern auf Gas reduzieren. Und da habe ich mir gedacht, was ist mit den Leuten, die gar kein Gas benutzen? Das fällt überhaupt nicht ein, das kann sie sich gar nicht vorstellen, dass manche Menschen ohne fossiles Gas auskommen. Also ich sehe das genauso, dass das Methanproblem verschärfen wird, die Methankrise in Deutschland. Erst hatten wir eine Situation, wo wir Reduktionen hatten nach der Invasion Putins in der Ukraine. Da haben wir uns abgewandt von russischem Gas. Jetzt machen wir wieder eine Kehrtwende und fördern wieder Gasheizungen zum Beispiel. Und wenn das immer so hin und her geht, dann ist da natürlich einfach keine Sicherheit drin. Und die Industrie will einfach wissen, wo stehen wir und wo gehen wir hin. Und wenn es ständig hin und her geht, dann funktioniert das nicht. Was jetzt gerade in der Europäischen Union passiert, ist, dass wir Omnibusse sehen. Übrigens rede ich die ganze Zeit Englisch, aber das mache ich jetzt auch einfach weiter.
Okay, sorry. We are seeing a lot of so-called omnibuses.
Genau, wir sehen Omnibusse. Das heißt, die Europäische Kommission stellt eine Maßnahme vor, die aber verschiedene Gesetzesvorhaben betrifft oder ändert. Wir erwarten einen Omnibus für die Chemie, der morgen vorgestellt werden soll, und einen für die Energie. Auch den hat die Kommission versprochen oder angekündigt. Und inzwischen hat die Kommission zu uns gesagt, nein, wir werden die Methanverordnung nicht anfassen, weil die schon beschlossen wurde, weil das auch international schon abgesprochen war mit der Öl- und Gas-Methan-Partnerschaft. Und ich weiß, Sharon, du wirst sagen, das ist reines Greenwashing. Und die ganzen Messungen bzw. die Schwellenwerte, die sind ja in Ordnung. Das sagen auch Experten, auch Experten, die nicht aus der Industrie kommen, die sagen, die sind machbar, die sind realistisch. Aber die Unterzeichnenden dieser Öl- und Gas-Methan-Partnerschaft unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen, des Umweltprogramms, die halten sich ja offensichtlich nicht an ihre Versprechungen. Die sagen, ja, wir halten uns daran, tun sie aber offensichtlich nicht. Meine Frage ist dann, warum nicht? Jedes Molekül, das sich nicht verflüchtet, kann doch eigentlich verkauft werden. Da könnte man doch Geld mitmachen, indem man das einfängt. Aber stattdessen werden immer neue Förderstellen exploriert. Und die internationale Öl- und Gaslobby von den Förderern, die laufen rum, die haben es sogar geschafft, dass Rumänien und Italien einen Brief unterschrieben haben, dass die Methanverordnung irgendwie die Konkurrenzfähigkeit Europas beeinträchtigen würde, die Energiesicherheit gefährden würde. Wir dürfen die armen Öl- und Gas Produzenten nicht unter Druck setzen, die Milliarden an Profiten einfahren, die täglich Profite einfahren. 1 Milliarde täglich. Und davon kann man sich sehr viel Macht und Einfluss kaufen. Auch die Trump-Regierung übt natürlich Druck aus. Und auch Polen hat hier die Seiten gewechselt, weil da ja viele Kohlebergwerke sind. Und da wird viel Geld eingesetzt. Da müsste viel Geld eingesetzt werden, um da die Methanemissionen zu deckeln. Und jetzt sind plötzlich alle fein damit, dass wir diese Verordnungen, die schon angenommen wurden, dass die wieder unterminiert werden. Wir haben 500 Stimmen von 700 im Europäischen Parlament, die dafür gestimmt haben. Und es ist jetzt wichtig, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir da kämpfen. Kontaktieren Sie bitte Ihre Abgeordneten, schreiben Sie E-Mails, schreiben Sie Briefe, rufen Sie an und sagen, ich habe nicht für dich oder für Sie gestimmt, um dieses Gesetz jetzt wieder abzuschaffen oder zu schwächen. So eine einfache Methode, Treibhausgase zu reduzieren. Und so ein dringendes Problem. Ich verstehe das schon, wenn man zum Beispiel ein Problem hat mit E-Mobilität, weil man zum Beispiel keine Ladestation hat, weil man sich kein neues Auto leisten kann, etc. Aber diese Methanreduzierung, das betrifft ja die durchschnittlichen BürgerInnen nicht in ihrem Alltag. Die dafür zahlen müssten, die haben genug Geld. Und da sollten Sie nicht mit davon kommen dürfen. Ja, danke, Jutta. Ich habe gerade den Link gepostet, wo man den Kontakt findet zu den Abgeordneten des EU-Parlaments. Die Adressen sind alle gleich aufgebaut. Da kann man ganz einfach E-Mails hinschicken. Also macht das unbedingt. Das funktioniert super. Und wir wissen das auch aus Erfahrung, dass es wirklich einen Unterschied macht, wenn wirklich hunderte Leute E-Mails schreiben an die Abgeordneten. Das macht sich bemerkbar, insbesondere wenn man konservative Abgeordnete hat. Dann können sich da Meinungen auch mal verändern. Es gibt ja eine rechtsextreme Mehrheit, eine konservative Mehrheit, und da müssen wir uns wirklich durchsetzen und Druck ausüben, dass wir hier diese Verordnung nicht aufgeben. Jetzt möchten wir noch gerne von George hören zu der zweiten Frage.
Manuela fragt, wie Emissionen gemessen werden in Russland. Gibt es da verlässliche Daten? Daten aus Russland sind ja schon seit Jahren nicht mehr verfügbar und man muss das vielleicht auch im politischen Kontext sehen. Zum einen die konservative Rechte, aber auch ein Teil anderer Parteien argumentiert für oder wider russisches Gas, was ist klimafreundlicher? Man überlegt, ob man da vielleicht die Pipelines wieder öffnet. Wie sehen Sie das, wenn es um Russland geht, George? Ja, vielen Dank. Das versuche ich mal zu beantworten. Das ist eine sehr geopolitisch aufgeladene Frage natürlich. Kurz gesagt, wir haben in Russland kein Gas zertifiziert. Und ich glaube auch nicht, dass es da wirklich ernsthafte Absichten gibt oder jemals gab in Russland. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Es gibt generische Forschungen. Sharon hat ja schon Satellitenmessungen erwähnt, aber das ist manchmal ungenau und es ist auch schwierig. Ein paar Faktoren kommen ins Spiel, wenn es ums Gas geht. Es ist wichtig zu unterscheiden, es gibt ja verschiedene Arten von Gas. Also es hängt davon ab, wo es produziert wird. Es kann Gas mit niedrigen Methanemissionen produziert werden. Also in den USA gibt es Bereiche, das wurde auch vorhin erwähnt, wo die Methanemissionen sehr niedrig sind, niedriger als in anderen Bereichen. Und Norwegen. Norwegen ist an der Stelle zum einen mit einer recht guten Regulierung ausgestattet. Und Norwegen hat sehr, sehr gute Gesetzgebung in dieser Hinsicht. Aber wir müssen eben unterscheiden. Und das Gleiche gilt für die Länder. Verschiedene Länder im verschiedenen Kontext und auch die Entfernung, die zurückgelegt wird beim bei der Gasübertragung. Und die EU-Methan-Verordnung ist an der Stelle spannend, weil es eben einen Rahmen dadurch gibt, damit wir Vergleiche anstellen können. Und das ist schließlich essentiell, denn ansonsten haben wir allgemeine Angaben oder allgemeine Werte. Das heißt aber auch, dass diejenigen, die hinterherhinken, bewusst sich Zeit lassen und verzögern, dass sie aber nun quasi aufgefordert sind, auch zu handeln. Entweder regulatorischer Druck oder Anreiz. Es gibt verschiedene Systeme, wie man diese Unternehmen dazu bringen kann, die Technologien auch wirklich anzuwenden. Da muss man wirklich ins Detail gehen, um genauer sagen zu können, je nachdem, woher das Gas kommt, wie hoch die Emissionen sind. Danke dafür. Ich komme nochmal zurück zu den USA, denn es gibt eine ganze Reihe an Fragen, die danach von Zuschauenden, die wissen wollen, wie es vor Ort tatsächlich aussieht, vor allem auch unter Trump. Es gibt zwei Kategorien von Fragen. Sharon, du hattest ja berichtet, dass die Emissionskurve vielleicht abflachen könnte, dass man auch sich vor Ort vielleicht zusammenschließt in Gruppierungen. Was genau macht ihr dort, um die Methanemissionen zum einen effektiv zu senken, zum anderen aber auch um dafür zu sensibilisieren? Gibt es mehrere Organisationen und damit zusammenhängend die Frage, wie schließen sich die Menschen zusammen und was ist dein Gefühl hinsichtlich der US-Regierung? Wird dort die Rechtsstaatlichkeit nur als Option gesehen? Was glaubst du? Ich frage das bewusst provokativ. Wie sieht die Situation aus? Das ist eine zweigeteilte Frage. Wie schafft ihr die kritische Masse, Sharon oder Justin, wer von euch auch immer möchte? Gut, ich fange gerne an. Nun, seit Tag 1 ist es ja so, seitdem die Menschen verstanden haben, was da an Emissionen ausgelassen wird, gab es Widerstand. Und die Öl- und Gasindustrie, die verschmutzt ja nicht nur Luft, Wasser und Boden, sondern die, ja, geben der politischen Klasse eine Unmenge an Geld, und zwar über alle Ebenen hinweg. Donald Trump hat ja im Grunde gesagt, gebt mir $1 Milliarde, liebe Öl- und Gasbranche, und dann hebe ich alle Beschränkungen auf. Also das hat er ja so gesagt. Und die Spenden, die erhalten wurden über verschiedene Kanäle, die kamen aus der Öl- und Gasindustrie, also im Grunde $1 Milliarde. Das heißt, jetzt löst er sein Versprechen ein. Und auch auf kommunaler Ebene oder in den Städten, da passiert genau das Gleiche. Es kann bis zu 800 Menschen geben, die demonstrieren und im Grunde betteln, ihre gewählten Vertreter anflehen, etwas zu tun, aber sie tun es nicht, weil so viel Geld in die Politik fließt, in die Kampagnen für ihre Wiederwahl, politische Spenden, überall. Das ist überall korrumpiert durch die Öl- und Gasbranche. Es ist nicht so, dass die Menschen hier nicht an die Öffentlichkeit gehen. Sie schicken Briefe, sie schicken E-Mails, sie demonstrieren. Das ist alles, das wird alles gemacht. Ich habe angefangen, aktiv zu werden, ja, in den späten 90ern. Das sind jetzt 28 Jahre. Ich weiß nicht, Justin, möchtest du noch was dazu sagen? Genau, vielleicht noch ein paar Worte zur Ergänzung. Ich habe einen Teil der wissenschaftlichen Belege vorgestellt, nicht alles. Ich kann allen nur ans Herz legen, alles zu lesen, was wir veröffentlicht haben auf der Website. Es gibt so viele wissenschaftliche Belege dafür, was das Problem eigentlich ist. Aber wenn ich über die Öl- und Gasindustrie spreche, dann sage ich ja, die berichten nicht wahrheitsgemäß. Die berichten viel zu wenig. Und es ist so, dass die Öl- und Gasbranche Zugang zu den allerbesten Satelliten hat. Seit 2016 den allerbesten Satelliten. Und Die hatten schon Satelliten, bevor wir sie eingesetzt haben für unsere Arbeit, und sie nutzen sie einfach nicht, um die Emissionen korrekt zu berichten. Die Wissenschaft ist auf unserer Seite, die Fakten sind es auch. Wir wissen, es ist ein drängendes Thema und wir stehen einer Branche gegenüber, die die Wissenschaft weiterhin ignoriert, eine Branche, die auch weiterhin die Argumentation verzerrt. Ja, alles klar. Vielen Dank. Wir haben nur noch 5 Minuten. Ich würde gerne eine letzte Runde machen, indem ich euch der Reihe nach das Wort erteile. Die Empowerment-Runde. Wir haben hier 600 Personen im Call. Viele andere werden das auf YouTube noch anschauen. Also, wenn heute oder morgen früh hier in Europa etwas getan werden sollte, was würdet ihr raten, was würdet ihr vorschlagen, was sollen die Menschen tun, die etwas bewegen wollen? Also wenn noch Zeit bleibt, das Erste und das Zweite, was sollte man tun? Welche 2 Schritte kann man jetzt sofort umsetzen? Und ich fange an mit George, bitteschön. Ja, es gibt ein paar Dinge, die mir da in den Sinn kommen. Ich bin ja jemand, ich sehe das Glas immer als halb voll. Ich bin optimistisch und ich glaube, dass wir den Großteil des Methanproblems noch in diesem Jahrzehnt lösen können. Da bin ich optimistisch und ich glaube auch daran, dass das, was die Europäische Union hier vorgelegt hat, mit dieser Verordnung ein zentraler Bestandteil dieses Kampfes ist. Also Maximilian, was du vorhin gesagt hast, diese Verordnung ist der Schlüssel. In der praktischen Umsetzung, da gibt es noch ein paar Fragezeichen, die müssen auch noch gelöst werden. Aber das ist das Verfahren, das wir einfach jetzt alle durchlaufen müssen. Die EU, die Branche, die Zertifizierungsgremien und all die anderen Akteure, auch die NGOs, damit das funktioniert und umsetzbar ist. Und auf freiwilligen Ebene, nun, da könnte man damit anfangen, das Versorgungsunternehmen, von dem man sein Gas bezieht, oder den aus Gas gewonnenen Strom, einfach fragen, ob das Versorgungsunternehmen weiß, wie viel Methan ausgestoßen wird entlang der Wertschöpfungskette und einfach mal nachhaken. Das ist ein sehr, sehr deutliches Signal, das ein Markt aussenden kann an diese Unternehmen. Dann die Förderung, die hoffentlich über die Zeit hinweg abnimmt. Ja, das wären so die Signale, die man aussenden könnte, wenn man etwas bewegen möchte. Vielen Dank. Einstein hat einmal gesagt, wenn man immer wieder dasselbe tut und unterschiedliche Ergebnisse erwartet, ist das Wahnsinn. George, tut mir leid, ich habe das alles schon mal gehört. Seit Jahren höre ich das, was du gerade gesagt hast. Man wird einfach nicht die LNG-Anlagen, die an der Golfküste in Texas angesiedelt sind, da wird man einfach das nicht bekommen. Was ich den Menschen sagen würde in Deutschland oder in ganz Europa, fordert saubere Energie aus erneuerbaren Quellen. Sonne, Wind, Wasserkraft. Einige Staaten hier in den USA machen das schon, und zwar trotz des Widerstandes durch Trump und seine Regierung. Kalifornien zum Beispiel hat seit über einem Jahr mehrheitlich Wind, Wasser und Sonnenkraft. Auch in anderen Ländern und Bundesstaaten und Ländern findet das statt. China zum Beispiel. Also verlangt saubere Energie aus Erneuerbaren. Da soll Deutschland Geld rein investieren, anstatt Milliarden dafür auszugeben, schmutziges Gas aus den USA zu importieren. Danke, Sharon. Justin. Ja, ich schließe mich dem voll und ganz an. Wenn wir die Methanemissionen senken wollen, müssen wir unseren Verbrauch reduzieren. Ich bin jetzt seit 10 Jahren aktiv in diesem Bereich und im letzten Jahr sind die Batteriekosten so gesunken und die Kosten für Solarstrom. Und wir sehen Länder wie Pakistan, wo erwartet wurde, dass LNG in Zukunft als Kraftquelle genutzt wird. Jetzt bauen sie Solaranlagen, weil einfach die Kosten dafür so stark gesunken sind. Das heißt, jetzt stehen wir vor der Situation, dass wir auf der einen Seite Methan reduzieren müssen, um eine Klimakatastrophe zu verhindern. Aber auch einfach, wenn man das große Ganze sieht, LNG in Texas gefördert, runtergekühlt, auf Schiffen transportiert nach China oder Pakistan, das ist teuer. Und das kann einfach der Erzeugung und Speicherung von Erneuerbaren nicht das Wasser reichen. Also in Deutschland ist es einfach wirtschaftlich nicht klug gedacht, wenn man Gas importieren will. Und natürlich die Frage der Geschwindigkeit. Wir müssen einfach schnell handeln, weil die Klimaproblematik einfach Tag für Tag immer deutlicher wird. Vielen Dank, Jutta. Du hast das letzte Wort. Vielen Dank, Sharon. Wir machen schon sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, ob die Zahlen in den USA bekannt sind oder nicht, aber 25% der endgültigen, des endgültigen Energieverbrauchs kommt aus den Erneuerbaren. Fast die Hälfte der Energie in Europa kommt schon die Hälfte aus Erneuerbaren. Wir machen schon viel, aber klar, wir müssen noch mehr tun. Hier ist es essentiell wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger etwas fordern, dass gehandelt wird. Wir haben das gesehen vor mehreren Jahren, die ganzen jungen Menschen, die vor der Europawahl auf die Straße gegangen sind und etwas gefordert haben, was dem Klimawandel entgegengesetzt wird, dann gab es auf politischer Ebene auch eine Reaktion. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat gesagt, ich habe gehandelt, weil die jungen Menschen das so gefordert haben. Das heißt, Veränderung kommt dann, wenn die Menschen das fordern. Und jeder und jede kann sich überlegen, wo kann ich zum einen weggehen von fossilen Brennstoffen, zum anderen aber auch, wo kann ich Druck ausüben? Treten Sie an die kommunalen Vertreter, an die gewählten Politiker heran, die Gebäude wie Schulen etc. Fragen Sie nach. Kann man auf Wärmepumpen umsteigen? Und sprecht. Sprechen Sie mit den Verwandten, mit der Familie, mit den Freunden, mit den Nachbarn, mit den Arbeitskolleginnen und Kollegen. Und macht deutlich, wir stehen vor einer Klimakatastrophe, wir müssen jetzt handeln. Das ist das Wichtigste, was man tun kann, denn dann passiert auch etwas. Vielen, vielen Dank. Ja, da muss ich jetzt wirklich gar nichts mehr hinzufügen. Das war ein ganz kraftvolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank euch und Ihnen allen. Das war eine ganz tolle Stunde. Wir werden alle Folien zur Verfügung stellen. Wir werden das Webinar, die Aufzeichnung online stellen. Und ja, mit anderen Menschen zu sprechen, Familie, Eltern, Nachbarn und Freundinnen und Freunden, das ist so wichtig. Viele Menschen haben noch nicht gehört, wo das Problem bei Methan liegt. Ja, sprechen wir drüber. Genau das. Wir wissen es jetzt, Sie wissen es jetzt. Aber diese Informationen müssen rausgehen. Auch die Folien, die können gerne ausgedruckt und aufgehangen werden beim nächsten Familien-Event gezeigt werden. Der 4. Juli ist ja gerade vorbei, aber die nächsten Feiertage kommen bestimmt. Sprechen wir drüber. Vielen herzlichen Dank. Es wird ein nächstes Webinar geben am 16. am Mittwoch, findet wieder Europe Calling statt. Ein wichtiges Thema, wir laden herzlich dazu ein. Es steht auch in Verbindung mit dem, worüber wir heute gesprochen haben. Und wir schicken den Link natürlich schnellstmöglich raus. Wir sehen uns hoffentlich also nächste Woche bei Europe Calling. Herzlichen Dank für die Teilnahme, die Vortragenden und Dank an die Dolmetscherinnen. Ja, und herzlichen Dank an das Team im Hintergrund. Vielen Dank.